Bei den Bewohnern dieses Planeten gibt es durchgehends keinen zeremoniellen sogenannten Gottesdienst und ihr ganzes Religionswesen hat nichts anderes aufzuweisen als allein die innere Erkenntnis eines Gottes. Sie haben sogar keine Gebete, sondern an deren Statt die alleinige innere Bildung des Geistes, durch welche sie in alle ihre sonstige Wissenschaft und Weisheit geleitet werden. Sie sagen, einen Gott mit Worten anbeten ist läppisch, eines unsterblichen Menschen unwürdig und einem allerhöchsten Gott unwohlgefällig. Wer aber in seinem Geiste die wahre Bestimmung seiner selbst erkannt hat und derselben zufolge lebt, der ist Gott angenehm und das beste Gebet und die größte Ehre, die wir Gott erweisen können, ist es, so wir der Bestimmung gemäß leben, die er in uns gelegt hat und uns allzeit getreulich in uns selbst finden lässt. Seht, das ist aber auch schon das Ganze ihrer Religion. Oder nach diesem Grundsatze leben und handeln die Menschen dieses Planeten. Und dieses Leben und Handeln ist der eigentliche Gottesdienst, den sie allezeit begehen. Darum haben sie auch keine eigentlichen Feiertage, sondern ein jeder Tag ist bei ihnen ein solcher. Denn sie sagen, an so viel Tagen wir leben, an ebenso viel und an denselben Tagen leben wir aus Gott. Darum soll in den Tagen kein Unterschied sein und es soll keine Stunde geben, in der wir Gottes weniger eingedenk sein sollen als in einer anderen und darum auch in keiner mehr als in einer anderen, denn wie wir vom Eingange in diese Welt bis zum Ausgange aus derselben ein beständig fortwährendes Leben haben und wie wir nicht sagen können, dass wir in einer Stunde weniger oder mehr leben, also sollen wir auch in einer oder der anderen Stunde nicht mehr oder minder andächtig sein als in einer gewöhnlichen Stunde unseres Lebens. Ferner sagen sie noch, weil es hier und da auch manchmal eigentümliche Andächtler gibt, was nütze es dem Menschen, so er zu Zeiten mit seinem Munde gewisse Gebete herlallen und wieder andere Zeiten davon ruhen möchte? Sollte denn Gott, der beständig Heilige, nur zu gewissen Zeiten von unserer menschlichen Seite eine Verehrung würdig sein und zu anderen Zeiten wieder nicht? Wie würde sich solches wohl vertragen mit einem reinen Geiste, der da erkennet, dass Gott allzeit gleich heilig ist und daher auch allzeit gleich von dem Menschen durch sein ganzes Tun und Lassen verehrt werden soll? Was sollte unsere ohnmächtige Zunge allein, als wäre sie der alleinige Teil des Menschen, der Gott die Ehre geben könnte? So wir aber dem ganzen Wesen nach von ihm erschaffen sind, sollen wir darum nicht auch dem ganzen Wesen nach und alle Zeit Gott die Ehre geben? Ja, solches ist recht und des Menschen allein würdig. Daher handeln wir, wie wir zu handeln in unserem Geiste die ewige Bestimmung finden. Wer also handelt, der handelt allzeit der göttlichen Ordnung gemäß. Wer aber der göttlichen Ordnung gemäß allzeit handelt, so wie er dieselbe erkennt in sich, der ist es, der mit seinem ganzen Wesen in jedem Augenblick seines Lebens Gott die gerechte Ehre gibt. Seht, wenn ihr die Religionsgrundsätze der Bewohner dieses Planeten nur ein wenig in euch beachtet, so werdet ihr auch das verstehen, wovon Paulus spricht, indem er sagt: Betet ohne Unterlass. Denn wer nach meiner Ordnung lebt und darum meine leichten Gebote hält, der ist es ja, der da betet oder mir die Ehre gibt, ohne Unterlass. Wer aber da meinet, er müsse Tag und Nacht mit seinen Lippen wetzen, der ist entweder ein Narr oder er ist ein Betrüger. Denn es ist ja doch oft genug in der Schrift erwähnt, in was für einem Ansehen lange Lippengebete bei mir stehen. Wieso nach ein jeder Mensch auch auf dieser Erde leben sollte, also leben in unserem Planeten Miron die Menschen mit höchst seltener Ausnahme. Es gibt wohl auch hier und da mannigfaltige Abirrungen, aber die Verirrten werden so bald von den Weisen zurechtgebracht. Und es ruht ein Weiser nicht leichtlich eher, als bis er einen verirrten Bruder oder eine verirrte Schwester wieder auf den rechten Weg gebracht hat. Die Verirrungen in diesem Planeten aber sind nie von grober Ausartung wie bei euch. Die meisten sind im Bereiche der Meinungen zu finden, welche sich aber mit viel leichterer Mühe wieder berichtigen lassen, als bei euch die großen Ausartungen auf dem Wege der blindesten Selbstsucht. Wenn ihr aber schon auf dem Felde der Religion etwas Zeremonielles haben wollt, so möget ihr dazu die Zeugung des Menschen und dann endlich das Hinscheiden desselben für eine solche religiöse Zeremonie betrachten. Denn die Zeugung geschieht all dort, wenn schon durch den Beischlaf, auf eine höchst erbauliche Art. Dieser Akt wird allzeit am Morgen vollzogen und das nie im Hause, sondern in einem auf einem benachbarten hohen Berge eigens zu diesem Behufe erbauten Tempel. Ebenso werden die Leiber der Verstorbenen auf einen anderen hohen Berg gebracht, allwo sie dann unter einem wieder eigens erbauten Tempel auf dem Boden der Erde mit den Gesichtern nach aufwärts gekehrt, gelegt und da mit abgemähtem Grase bedeckt werden, wodurch sie dann auch so bald verwesen und im Verlaufe von etwa 3 Tagen so ganz zunichte werden, dass da vom ganzen großen Leichnam nicht mehr die allerleiseste Spur anzutreffen ist. Solches wäre demnach ebenfalls als eine Zeremonie zu betrachten. Ihr Hauptgottesdienst und ihre vornehmlichste göttliche Verehrung aber besteht in der Musik und in der Astronomie. Was die Musik betrifft, davon haben wir ohnehin schon umständlichermaßen gesprochen. Aber bezüglich der Astronomie bleibt uns noch so manches zu erwähnen übrig. Denn aus der Astronomie lernen diese Menschen meine Allmacht und Größe und zugleich auch die überaus große Ordnung, welche darum in mir sein muss, weil schon in der sichtbaren Welt alle die großen Werke in einer solch erstaunlichen Ordnung sich bewegen und miteinander verbunden sind. Dass auf dem Felde der Astronomie vorzugsweise ihre Monde die Hauptaufmerksamkeit auf sich ziehen, lässt sich daraus leicht entnehmen, weil fürs Erste die Bewohner dieses Planeten zufolge ihrer großen Entfernung von der Sonne von all den der Sonne näher stehenden Planeten nie etwas zu sehen bekommen, außer höchstens dann und wann den Uranus. Und weil dann ferner der ganze gestirnte Himmel außer ihrem Monden nahe keine beweglichen Weltkörper aufzuweisen hat, außer höchst selten irgendeinen zaudernden Kometen, welcher aber in dieser Entfernung von der Sonne allzeit schweiflos und somit nur ganz unansehnlich erscheint. Das Merkwürdigste bei ihrer Mondesastronomie und zugleich ihren Geist sehr beschäftigende ist, dass sie im Grunde nur 3 Monde und doch wieder 10 Monde haben. Anmerkung: Diese in früheren Mitteilungen über die Miron-Monde scheinbar widersprechenden Angaben veranlassten den Schreibknecht des Herrn Jakob Lorber zu folgender Bitte: O du mein alleingeliebtester Herr und heiligster Vater in Jesu, ich armer, allerwertlosester Sünder und Träger unachtsamer Knecht, bitte dich aus dem innersten Grunde meines Herzens, dass du mir wieder aus einer Verlegenheit helfen möchtest. Siehe, wie es dir bekannt ist und alle Zeit war, so hat sich in den Diktate über die Sonne ein kleiner Zahlenwiderspruch vorgefunden, und das beim letzten Planeten, von dem da anfangs in der Einleitung gesagt ist, als habe er nur 3 Monde. Jetzt in der speziellen Behandlung dieses Weltkörpers aber wird gesagt, dass er 10 Monde habe. Wie soll solches genommen werden? Hier bin ich, Herr und Vater, vor dir und bekenne es aus meinem innersten Grunde, dass mich selbst solcher Zahlenzwist noch nie beirret hat, denn ich weiß es nur zu gut und zu bestimmt, dass sich in dir am Ende alles löset und zur schönsten Harmonie ausgleichet. Aber nicht also steht es mit jemand anderem, den du, o Herr und Vater, gar wohl kennest. Dieser hat seinem Verstande mittels eines demütigen und dir ergebenen Glauben die Schulspitzen noch nicht genug stumpf gemacht, und es genügt ein ausgelassenes Wörtchen schon, um seinen Glauben wanken zu machen und mich armen Knecht des Truges zu verdächtigen. Zu dieses Mannes wegen, gib, o Herr, mir eine Vorlöse des vorliegenden Zahlenwiderspruchs, oder führe mich von da sicher hinweg, wo ich beständig in Gefahr bin, des Truges in deinem Namen verdächtigt zu werden, und gib diese Gnade irgendwo jemand anderem. Mich aber belass in deiner alleinigen Liebe und Erbarmung, denn ich bin also nicht sicher vor den Schlingen der Welt. Daher hilf mir entweder auf die eine oder auf die andere Art. Bin ich für dies heilige Amt deiner großen Gnade zu schwach, da stärke mich entweder in allem oder setze irgendjemand andern an diese meine Stelle. Denn wahrlich, sie ist mir schon zu einer großen Last geworden, da sie ein wahrhaftiges, großes und schweres Kreuz ist. Aber wie alle Zeit, so geschehe auch diesmal
dein heiliger Wille. Amen. Dem Knecht wurde die für manchen Verstandeskritiker bedeutsame Antwort: Also schreibe denn, du Sohn Adams, der du noch Feuer vom Himmel rufest, wann du irgend bemängelt wirst, darum du aus altem Grunde ein wahrer Jakob bist. Sieh mich an, was alles haben die Menschen schon aus mir gemacht. Wie oft wurde ich ein Betrüger, ein Volksaufwiegler, ein israelitischer Faulenzer, Vagabund, Sonderling, Narr, ein Zauberer, ja sogar ein Diener Beelzebubs genannt. Ja, selbst in dieser Zeit geht es mir auf der Erde um kein Haar besser. Man verhöhnt, verlacht und verspottet mich allerorts. Oder man leugnet mich ganz und vernichtet dadurch auch sicher bis aufs letzte Häkchen mein Wort und somit auch alle meine Gnade und Erbarmung. Wo mir aber allenfalls noch zum Scheine gedient wird, da brauche ich es dir nicht näher zu bezeichnen, wie ein solcher Dienst an und für sich zu allermeist bestellt ist. Denn solches kennst du wohl schon zum meisten Teile. Und siehe, dennoch lasse ich nicht Schwefel und Feuer vom Himmel regnen. Also sei auch du sanft und bescheiden und sei allzeit voll Liebe, Sanftmut und Geduld gegen deine Brüder und Schwestern, so wirst du mehr ausrichten mit ihnen als durch Schwefel und Feuer vom Himmel. Wenn der AHW hier und da so manches beanstandet, so müssen wir ihm darum noch nicht gram werden. Er tut es ja nicht, um dich zu verdächtigen, sondern nur des Lichtes wegen. Darum also, mein Jakob, noch kein Feuer vom Himmel. Auch ist es darum noch nicht nötig, dass du mir deshalb das Amt der Gnade zurückgeben willst. Sondern fahre du nur fort, es wird das rechte Licht über einen jeden äußerlich scheinenden Widerspruch schon zur rechten Zeit und am rechten Platze vorkommen. Denn so jenes das erste untadelhaft gewesen wäre, würde nicht Raum zu einem andern gesucht. Solches sollst du wohl verstehen und beachten, warum das Alte Testament getadelt und ihm ein neues gesetzt wird. Siehe also auch hier. Drei Körner werden ins Erdreich gesetzt und bringen 10-fältige Frucht. Warum nicht 3-fältige? Warum müssen die 3 gesetzten Körner in der Erde zuvor vertadelt werden? Ja, warum zugrunde gehen, um den neuen 10 Kindern freies Emporwachsen zu gewähren? Bei euch widersprechen sich 3 und 10 wohl eurer Härte willen, aber nicht also ist es bei mir. Denn in meinem Reiche sind 1000 wie 1 und 1 gleich einer Zahl des unendlich vielen. Daher warte du auch nur geduldig ab und traue es mir zu, dass ich im Ernste allerhöchst weise bin. So wird sich am rechten Platze wohl zeigen, warum da im ersten Berichte 3 und im jetzigen gleichsam 9 10 Monde stehen, damit du mir aber nicht wieder in ein unnötiges Feuer gerätst, so sage ich dir im Voraus, dass da in der Veroffenbarung der Sonne noch einige Beschaffenheitswidersprüche vorkommen und sogar noch einige weitere vorkommen werden. Wenn aber die Sonne wird vollendet sein, so werden sich alle Widersprüche lösen. daher sollst du nicht feurig und der AHW nicht ängstlich werden. Denn was du empfängst, ist meine Sache, und ich werde schon in allem Sorge zu tragen wissen, dass sie wird, wie sie sein soll. Du aber tust hinreichend, so du meinen Willen erfüllst. Mit dem bloßen Weltverstande aber bleibe ein jeder hübsch ferne von meiner Gabe, sonst gleicht er dem Samen, der da aus der Hand des Sämanns fiel, unter Dornen und Disteln. Denn im Verstande ist die Wohnung von allerlei Sorgen. Wer demnach mein Wort mit seinem Verstande statt mit seinem Herzen bemisst, der wird schwerlich je die Früchte aus meinem Samen ernten. Bei Matthäus, Kapitel 28, Vers 1 bis 7, kommen zwei Weiber zum Grabe. Ein Erdbeben geschieht, ein Engel erscheint, wälzt den Stein vom Grabe, setzt sich darauf und gibt den zwei Weibern Bescheid von mir. Bei Markus, Kapitel 16, Vers 1 bis 7, kommen drei Weiber, kümmern sich des Steines wegen. Dieser wird durch eine unsichtbare Macht hinweggetan, und sie gehen dann ins Grab, finden da einen Jüngling mit einem weißen Hemde zur Rechten sitzen, welcher sie tröstet und ihnen über mich Auskunft gibt. Beim Lukas, Kapitel 24, Vers 1 bis 7, kommen mehrere ungenannte Weiber, mit Spezereien sogar, und finden den Stein schon abgewälzt, gehen sogleich ins Grab hinein, finden da noch niemanden. Nach einer Weile, da sie sich schon bekümmert hatten, treten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern und geben ihnen Auskunft über mich. Bei Johannes, Kapitel 20, Vers 1 bis 14, kommt nur ein Weib, die Magdalena nämlich, findet das Grab offen, aber niemanden darin. Darum läuft sie zu Petrus, und der Petrus mit dem anderen Jünger kommen eiligst zum Grabe und finden außer den zusammengelegten Leintüchern nichts. Gehen sodann wieder nach Hause, und hierauf erst guckt die weinende Magdalena ins Grab und erblickt zu Kopf und zu den Füßen zwei Engel in weißen Kleidern, die bloß nur fragen: Weib, was weinest du? Und die Beantwortung dieser Frage: Bin auch ich schon hinter ihr? Wer da äußerlich, rein weltgeschichtlich, nach seinem Verstande urteilt, was muss er bei diesen vier sehr verschiedenen Angaben wohl notwendig finden, so er recht spitzkritisch zu Werke gehen will? Ich sage dir, entweder den Tod seines Verstandes oder den Tod seines Glaubens. Den Tod seines Verstandes, so er da ein göttliches Geheimnis ahnet und stellt solches meiner Weisheit und Allmacht anheim. Den Tod des Glaubens aber, so er spricht, so das Faktum authentisch wäre. Da müssten über dasselbe nicht nur vier, sondern 100 Geschichtszeichner in der Zahl, in der Art, in den Worten und überhaupt in allem völlig übereinstimmen. Von den vier Zeichnern aber sagt jeder etwas ganz anderes. Welcher hat recht? Keiner. Und somit glaube ich auch nichts. Siehe, es soll aber weder der Verstand noch der Glaube getötet werden. Wie aber kann solches geschehen? Ich sage dir, allein durch Liebe, Demut, Sanftmut und Geduld. Wenn diese vier eins werden im Menschen, da wird auch des lebendigen Lichtes in größter Menge werden im Herzen, in welchem sich alle Widersprüche lösen werden. Beachtet das, so werdet auch ihr ins Reine und Klare kommen. So ihr aber mit eurem Verstande wollet meine Schatzgräber sein, wahrlich, ihr sollet nichts denn Unrat finden, denn meine Gaben sind nur fürs Herz, nicht aber etwa vorerst für den Verstand bemessen. Wer da aber sein Herz durch den Verstand wecken will, der sei versichert, dass er es nur tötet, denn schwächer ist wohl keine Liebe als die des Verstandes. Wer aber das Leben überkommen will, der liebe und glaube sanft und geduldig und fordere von mir nicht wie von einem schlechten Sachwalter eine unzeitige Rechenschaft. Denn wahre Kinder lieben den Vater und hadern nicht mit ihm. Solches verstehet wohl. Amen. Das Merkwürdigste bei ihrer Mondesastronomie und zugleich ihren Geist sehr beschäftigende ist, dass sie im Grunde nur 3 Monde und doch wieder 10 Monde haben. Ihr werdet fragen, wie ist dies wohl möglich? Fürs Erste sage ich euch nichts leichter als das. Wie aber? Solches soll euch sogleich durch ein anschauliches Bild bekannt gegeben werden. Nehmet an, was ihr auch füglichermaßen annehmen könnt, dass die Sonne ein vollkommener Planet ist. Ist aber die Sonne ein vollkommener Planet, was sind demnach die Erdkörper, als da zum Beispiel der Merkur, die Venus, die Erde und so weiter? Ihr werdet sagen, das sind Monde der Sonne. Wenn ich euch nun frage, wie viel solche Monde hat denn die Sonne? Da werdet ihr sagen, Merkur 1, Venus 2, Erde 3, Mars 4, Eris, Juno und Vesta 8, Jupiter 9, Saturn 10, Uranus 11 und Chiron 12. Nun aber sage ich, wie viele Monde hat die Erde? Ihr sagt einen. Wie viel hat denn der Jupiter? Ihr sagt 4. Wie viel hat deren der Saturn? Ihr sagt 7. Wie viel hat deren der Uranus? Ihr sagt 5. Wie viel hat deren der Chiron? Ihr sagt nach der ersten Zahl 3. Das gibt somit zusammen 20 Monde. Was sind denn diese Monde hernach zur Sonne? Ihr könnt unmöglich etwas anderes sagen als, das sind Nebenmonde. Gut, mehr brauche ich nicht. Nun begeben wir uns wieder auf unseren Chiron. Dieser etwas wunderbare Planet hat das Eigentümliche, dass sein erster Hauptmond ebenfalls noch 2 Nebenmonde hat, die sich um ihn bewegen und mit ihm erst gemeinschaftlich die Bahn um den Hauptplaneten machen. Also wie euer Mond mit der Erde um die Sonne. Der zweite und höher stehende Mond hat ebenfalls wieder 2 Nebenmonde und ist größer als der erste. Der dritte Mond als der höchste hat sogar 3 Trabanten als Nebenmonde. wodurch er auch von den anderen zwei Monden leicht unterschieden wird, damit dann durch seinen Umschwung die euch schon bekannte Jahreszeit dieses Planeten berechnet wird. Nun habet ihr das ganze undurchdringliche Geheimnis gelöst vor euch. Aber wird jemand sagen, warum war denn nicht gleich in der anfänglichen, allgemeinen Andeutung davon die Rede? Ich aber frage euch, warum seht denn ihr mit freiem Auge die vier Trabanten des Jupiter nicht, sondern sie müssen zufolge der starken Entfernung jedem Beobachter mit dem Jupiter selbst wie auf einem Punkt zusammengeschmolzen erscheinen und erst ein tüchtiges Fernrohr vermag, diesen fünffachen Einpunkt also zu lösen, dass ihr dann sowohl den Planeten als auch dessen Monde gehörig voneinander abgesondert erblickt. Ihr werdet sagen, der Grund liegt in der Ordnung unserer Augen, der zufolge wir nicht selten eine fernliegende Vielheit als eine konkrete Einheit erschauen. Und ich aber antworte euch auf die frühere Frage, ebenso liegt es auch in meiner Ordnung, euch geistig noch fernliegende Dinge, wenn sie zusammengenommen ein Ganzes ausmachen, nur als ein Ding aufzuführen und dieses eine Ding erst dann in seine Mehrheit aufzulösen, wenn wir uns im Geiste demselben also genähert haben, wie allenfalls ihr euch dem Jupiter durch die Hilfe eines guten Fernrohres genähert habt. Seht, das ist demnach doch auch eine Ordnung und ist vollkommen gerecht bemessen nach meinem Plan. Wenn euch Gelehrte eurer Erde sagen, wir haben drei Nebelsterne entdeckt, haben diese Gelehrten richtig oder falsch gesprochen? Ich sage euch, richtig und falsch. Denn richtig, weil sie wirklich nicht mehr als drei Nebelsterne entdeckt haben, falsch aber, weil ein jeder solcher Nebelstern nicht selten ein wahrhafter Trillionstern ist. Wie groß der Unterschied zwischen drei und mehreren Trillionen ist, brauche ich euch nicht auseinanderzusetzen. Und ihr müsst von selbst erkennen, wie irrig die Zahl 3 sich gegen die Vielheit der entdeckten Sterne in diesen angegebenen 3 Nebelsternen verhält. Ich meine aber nun, diese angeführten Beispiele werden hinreichen, um darzutun, dass die Art und Weise, wie ich ein oder das andere Ding nach und nach enthülle, eine sowohl naturmäßig als auch geistig vollkommen ordnungsmäßige ist. Nun dürften einige fragen, aus welchem Grunde müssen denn bei dem Planeten Miron, wie sonst bei keinem anderen, dessen 3 Hauptmonde noch Nebenmonde haben? Auf diese Frage will ich so ganz eigentlich keine Antwort geben, sondern setze dieselbe nur bedingend an. Wer solches aus gelehrt kritischer Lust wissen möchte, der beliebe mir zuvor aus seinem Geiste darzutun, warum zum Beispiel die Planeten Merkur, Venus und Mars und die 4 kleinen Planeten gar keine Monde haben? Warum hat der bei weitem größte Planet Jupiter nur 4 Monde und der kleine Planet Saturn nebst seinem Ringe 7? Wer mir dieses gründlich dartun kann, dessen Geist will ich auch die Ursache der Nebenmonde des Planeten Miron enthüllen. Unsere Sache aber ist vorderhand die Sonne und nicht eine speziellste Darstellung eines Planeten. Somit wissen wir von diesem Planeten auch hinreichend, was wir für unseren Zweck zu wissen notwendig haben und wollen daher nicht mehr länger auf seinen Gefilden verweilen, sondern uns für ein nächstes Mal ungesäumt auf unseren siebenden Sonnengürtel zurückbegeben. Und somit lassen wir die Sache für heute wieder gut sein.